Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Tag. Klöster, Gärten oder gleich eine antike Stadt wie das syrische Palmyra. Vielen Welterbestätten mangelt es an Schutz und Aufmerksamkeit. Woran das liegt, darüber sprechen wir heute. Außerdem, wie der Flug einer Brieftaube sich in eine klangvolle Performance überträgt und auch der Auftakt des Weltbühnenfestivals in München sind Themen bei uns. Zunächst aber zu einem sogenannten It-Girl. Paris Hilton, schillernde Hotelerbin, Blondine mit Barbie-Aussehen und Bewunderin weltweit. Wo es einigen Welterbestätten an Beachtung mangelt, konnte sie sich um die Jahrtausendwende vor Rampenlicht gar nicht retten. Ein Rampenlicht, das aber eher grell und grässlich war als glitzernd. Sie galt lange als die Verkörperung des blonden Dummchens, das man behandeln kann, wie man will. Als ihr Ex-Freund ein privates Sexvideo mit ihr veröffentlichte, wurde das eher belächelt als verurteilt. Die junge Autorin und Theaterregisseurin Jana Eva Tönnes schaut in ihrem neuen Stück Call Me Paris zurück auf diese 2000er. Die Uraufführung der Berliner Schaubühne wurde gestern vorab bei der Theaterbiennale in Venedig präsentiert und Barbara Behrendt war für uns dabei.
Dass der Abend blutig enden wird, ist beim ersten Blick auf die Bühne klar. Neben dem großen Bett in Barbie-Rosa liegt ein blutiger Fleischklumpen. Etwas, das man einem Menschen aus Gedärm oder Gehirn geprügelt hat. Er mag zu den reglosen Männerbeinen gehören, die unter dem Bett hervorlugen. Oder er hat mit dem blonden Frauenkopf zu tun, den die Schauspielerin Alina Stiegler wie einen Frisierkopf durch die Gegend trägt. Ein Racheakt vielleicht für das, was die erste Szene als Thema setzt. Paris Hilton, gespielt von Ruth Rosenfeld im hautengen Nude-Anzug als Lookalike, erzählt, wie ihr Manager sie 2004 nach dem Sexclip befragt, der im Netz die Runde macht.
There's a 37-second video clip circulating the internet, showing you having sex, announcing the release of a full sex tape called One Night in Paris. What the hell is going on?
Das private Video hatte Hiltons Ex-Freund ohne ihre Kenntnis im Internet verkauft. Es wurde einer der bekanntesten Pornos. Manche Szenen erreichten als Parodien Kultstatus. Kaum zu glauben, wie sensationsgeil und frauenfeindlich die breite Öffentlichkeit damals auf das reagierte, was Paris Hilton als eine digitale Vergewaltigung beschreibt. Doch die junge Autorin und Regisseurin Jana Eva Tönnes arbeitet sich weniger an der Biografie Paris Hiltons ab, als an deren Wirkung auf junge Mädchen. Zum Beispiel in der Kleinstadt Bergisch Gladbach, Tönnes Geburtsort.
Paris. Wer hat das das erste Mal zu dir gesagt? Es könnte Chrissy gewesen sein. An deinem ersten Tag in der neuen Schule, ein blondes Mädchen.
Das neue 14-jährige Mädchen dort sieht mit ihren langen blonden Haaren und Tangas, die aus der Hose schauen, aus wie Paris Hilton und wird deshalb sofort in die coolste Mädchenklicke aufgenommen. Doch das bedeutet auch, dass sie auf Partys mit Jungs schlafen soll und sich von einem älteren Fotografen beim Shooting missbrauchen lässt.
Rasier dich vorher gut. Wahrscheinlich hast du sowieso nur einen leichten blonden Flaum, oder?
Mit ihm landet sie in ihrem eigenen Paris Hilton-Porno. Gedanklich ist der Abend ungeheuer reichhaltig. Er zeigt die unverhohlene Misogynie der 2000er Jahre zu den Hochphasen von Harvey Weinstein und Paparazzi, die Frauen legal unter den Rock fotografieren durften. Er zieht die Eltern zur Verantwortung, die ihre Tochter derart vernachlässigen, dass die äußere Aufmerksamkeit zur Sucht wird. Er fragt nach dem Verhältnis zwischen Image und Person und dem Recht auf digitale Selbstbestimmung, auch mit der Erfindung des Selfies. Und er legt offen, wie sehr Celebrities wie Paris Hilton den Male Gaze internalisiert haben und Verhaltensregeln brutaler befolgen, als Männer sie einfordern.
Yeah, that was another one of Mom's classics. Just keep your mouth shut, honey, and don't give it any oxygen.
Doch was auf dem Papier ergiebig klingt, erstarrt auf dem Bühnenrund mit Barbie-Bett und spektakulären Paris-Hilton-Kostümen zur artifiziellen Installation. Viel mehr als Gymnastikübungen und einem repetitiven übers Bett rollen und unters Bett kriechen während der teils langen Erzählpassagen ist szenisch nicht zu sehen. Im intimeren Setting des Globe-Theaters der Schaubühne mag die Wirkung im Herbst stärker sein. Im hohen, weiten venezianischen Piccolo Arsenale verflüchtigt sich die Anteilnahme an der deutschen Paris schnell, auch weil Alina Stieglers Stimme nicht durch den Raum trägt. Am besten gelingt denn auch eine Hörspielsequenz, in der die Stimmen ganz nah und bedrückend heranrücken. Es ist die letzte Szene, die den blutigen Fleischklumpen am Boden erklären wird. Die gewaltvolle Rache, die das deutsche Mädchen hier am Fotografen und dessen Sexvideo nimmt, sie ist nicht zu sehen, nur zu hören.
Was?
Okay.
Nee, das war
okay. Ja. Auf der Bühne derweil eine glitzernde Wünsch-dir-was-Fee mit Sternchenzepter. Denn die empowernde, blutige Abrechnung geschieht doch oft nur in Gedanken. Ein starker Schluss. Das Publikum in Venedig kann mit dieser bildstarken, aber spröden Inszenierung offensichtlich wenig anfangen. Selten hat man einen derart tröpfelnden Premierenapplaus gehört. Trotz Regisseurin, die sich, na klar, als perfekte Paris-Hilton-Imitation verbeugt.
Ja, manchmal nutzt eben auch die beste Verkleidung nichts. Barbara Behrendt über die Uraufführung von Jana Eva Tönnes Stück Call Me Paris. Seit 1991 lädt die Synagoge in Stommeln jährlich internationale Künstler und Künstlerinnen ein, um an diesem historischen Ort zu arbeiten. Die Synagoge ist eine der wenigen in Deutschland, die die Pogromnacht 1938 unbeschadet überstanden hat. Rosemarie Trockel und Gregor Schneider haben die Räumlichkeiten schon bespielt. Und in diesem Jahr stellt sich Olaf Nicolai der Aufgabe. Ein Künstler, der von Skulptur über Fotografie bis hin zu neuer Musik viele Facetten hat. Für die Synagoge in Stommeln hat er eine Performance geschaffen. Ausgangspunkt ist ein Satz aus dem Talmud. Ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesener Brief. Mein Kollege Stefan Koldorf war bei der Uraufführung dabei und ich habe ihn gefragt, die Synagoge, so heißt es, ist der Ausgangspunkt als sozialer Raum. Und von diesem Ort fliegen dann Brieftrauben los in ihren heimischen Schlag. Ihr Herzschlag wird gemessen und die Flugroute in Töne umgesetzt. Wie genau funktioniert das?
Naja, das ist wie so häufig bei Olaf Nicolai. Man muss ein bisschen mit ihm gemeinsam um die Ecke denken. Diese Tauben, die da fliegen, die haben einen ganz kleinen GPS-Sender und damit wird aufgezeichnet, woher sie fliegen, wie schnell sie fliegen und wie hoch sie fliegen. Das ergibt dann, wenn man diesen Sender ausliest, drei mathematische Kurven oder Linien, zum Teil übrigens auch mit Schleifen drin, weil die mal eine Schleife in der Luft drehen oder sowas. Und diese drei Linien, die werden dann anschließend einem von zwei Sängern übergeben mit der Aufgabe, nehmt das als eine Art von Partitur und macht Musik daraus. Und das tun die dann und das kommt dann in dieser ehemaligen Synagoge in Stommeln zur Aufführung.
Und das gab es schon einmal, da warst du dabei und wir können mal reinhören. Und offen gestanden, ich finde, man kann die Tauben fast erkennen in diesem Gesangsbeispiel.
Also zumindest, wenn man weiß, was da geschehen ist, dann hat man natürlich sofort Assoziationen. Und das ist eigentlich auch mit eine der Ideen, die Olaf Nicolai da hatte. Er versteht diese ehemalige Synagoge, die eben seit 1991 Kunstort ist, mit ganz großen Namen, die ja zum Teil schon gerade genannt worden, als einen Ort der Kommunikation, des Sprechens, des Lesens, der Diskussion von Texten. Und er sagt eben, ich löse mich mal vom eigentlichen Text, vom eigentlich Geschriebenen, ich gehe mal zur Information, die in diesem Fall nicht ganz offensichtlich ist. Niemand sieht, wie die Tauben fliegen. Niemand weiß, was da hinterher als Partitur sozusagen herauskommt und dann von Daniel Gloger und Pascal Zurek in Musik umgesetzt wird. Es entsteht alles erst durch Interpretation, durch Gespräch, durch Auseinandersetzung mit dieser Information, die da entsteht an diesem Ort.
Es klingt dennoch ein Stück weit kompliziert, wenn ich das sagen darf. Und auch dieser Satz, ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesener Brief. In der Regel, da deuten wir unsere Träume ja nicht und wir schreiben auch keine Briefe mehr. Ist es so ein bisschen anklagend oder auffordernd gemeint, bitte kommuniziert mehr?
Ich glaube, dass das schon was ist, was sich durchs Werk von Olaf Nicolai zieht und eben auch das nicht sofort Offensichtliche, das, was sich erst erschließen muss oder erschlossen wird. Wenn man mal an seine Arbeit für den Deutschen Pavillon beispielsweise denkt, auf der Biennale in Venedig vor einigen Jahren, da hat er mit anderen auf dem Dach des Pavillons gestanden, unsichtbar, und hat Boomerangs geworfen. Und wenn man Glück hatte, dann stand man gerade unter dem Pavillon und sah ein Stück weit diesen Boomerang einen kleinen Bogen machen und wieder ins Unbekannte, ins Nicht-Sichtbare auf dem Dach zurückkehren. Also ich finde, dass sowohl da als auch in anderen Arbeiten, in denen er sich mit neuer Musik auseinandergesetzt hat, durchaus ein roter Faden zu erkennen ist.
Nochmal ganz kurz zurück jetzt zu dieser Aktion in Stommeln. Die wird ja noch einige Male stattfinden. Die Brieftauben sind immer andere. Die Sänger sind auch nicht immer die gleichen. Heißt es, das klingt jedes Mal anders, was da am Ende dabei rauskommt?
Das wird es tun. Das ist die Hoffnung. Das ist die Idee. Die Aufführungstermine übrigens findet man auf synagoge-stommeln.de. Und es gibt eine große Angst, beziehungsweise eine große Hoffnung eigentlich, dass die Tauben tatsächlich auch jedes Mal zum Schlag zurückkehren. Denn es gibt Füchse, es gibt Raubvögel. Und was dann passiert, wenn sozusagen die Kette der Informationen, des Lesens, des Interpretierbaren, des Umsetzbaren unterbrochen wird, da habe ich mich nicht getraut zu fragen.
Steht zu hoffen, dass alle Brieftauben wieder heil in ihr Zuhause finden. Stefan Koldehoff über Olaf Nicolais klangliche Performance in der Synagoge in Stommeln. Die Autorin Asimwe Deborah Kawe hat 2022 für einige Zeit ihr Zuhause in Uganda verlassen und in München gelebt, wo sie am Residenztheater ihr Stück Das gelobte Land geschrieben hat. Nun hatte es im Rahmen des Festivals Weltbühne seine Uraufführung, ein Festival für internationale Gegenwartsdramatik. Christoph Leibold hat für uns Kaves Uraufführung gesehen.
Welcome to the United States of America. Als sie mir meinen Pass zurückgibt, sagt sie noch: Überbleiben Sie nicht länger, als Ihr Visum gilt.
Achen kommt als Teilnehmerin einer Konferenz über Frauengesundheit in Afrika in die USA. Am Ende der Tagung aber kehrt sie eben nicht in ihre Heimat Uganda zurück, sondern taucht stattdessen in Amerika unter, schlägt sich ohne Papiere und Versicherungen mit Putz- und Pflegejobs durch. Sie erschaffe gerne Figuren, deren Erfahrungen und Entscheidungen man nachvollziehen könne, erklärte Asimwe Deborah Kawe in einer Videobotschaft nach der Premierenvorstellung, zu der sie nicht persönlich anreisen konnte. Von vielen anderen Reisen aber in Länder jenseits des globalen Südens kenne sie dieses Gefühl, von anderen Menschen wegen Hautfarbe und Herkunft so angesehen zu werden, als sei allein schon die eigene Existenz ein Verbrechen. Kawe beschreibt damit exakt die Lage ihrer Hauptfigur Achen, einer Figur also, deren Schicksal als illegale Einwanderin in den USA die Autorin gut nachvollziehen kann, ohne dass es ihr eigenes wäre.
Ich bin jetzt über 3 Jahre in den USA, aber es fühlt sich an, als wäre mein Leben seither eingefroren. Ich nenne es das tiefkühle Kapitel meines Lebens.
Parallel zu Achens Geschichte erzählt Kawe von der US-Amerikanerin Kat, die als Praktikantin für eben jene Gesundheitskonferenz arbeitet, zu der auch Achen angereist ist. Kat ist fasziniert von Achen, träumt davon, mit ihr nach Afrika zu gehen, um ein Entwicklungshilfeprojekt aufzubauen. Unübersehbar treibt sie dabei aber eher der Wunsch nach Selbstverwirklichung an, als ein echtes Hilfsbedürfnis.
Ich würde gerne mehr über die Armut und das Kriegsgeschehen in deinem Land erfahren. Wir könnten zusammen eine NGO gründen. Ich habe das Gefühl, dass ich dir absolut vertrauen kann. Wir könnten zusammen etwas wirklich Großartiges machen.
Kat ist schwer gekränkt, als Achen ohne ein Abschiedswort von der Konferenz und aus ihrem Leben verschwindet. Über gut 15 Jahre erstreckt sich die Handlung von Das gelobte Land, einsetzend in den Nullerjahren und bis zum Beginn der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Da lässt die Autorin Achen und Kat einander schicksalhaft wieder begegnen, mit verheerenden Folgen für Achen. Regisseur Jakob Tanozzi inszeniert dieses gut konstruierte Stück filmrealistisch, unterlegt mit einem düsteren Klangteppich und einem Zug ins Albtraumhafte. Als Kulisse dient ihm dabei ein bungalowartiger Bau. Durch zwei große Fenster blickt man in typisch amerikanische Motelzimmer mit Queen-Size-Betten. Räume, in denen kein Bleiben auf Dauer vorgesehen ist, so wie für Achen im vermeintlich gelobten Land. Rechts ist in dieses Gebäude auch noch ein Empfangsschalter integriert, wie man ihn von Passkontrollstellen an Flughäfen kennt. Nur dass hier, was wie blanker Zynismus wirkt, in Leuchtbuchstaben Promised Land drüber steht, statt Border Protection, also Grenzschutz. Grenzen, das ist auch das Leitmotiv, für das sich die beim diesjährigen Weltbühne-Festival versammelten Dramatikerinnen und Dramatiker aus Ländern wie dem Iran, Chile oder eben Uganda gemeinsam entschieden haben.
Das sind natürlich AutorInnen aus der ganzen Welt, die ständig Grenzen zu überwinden haben, in ihren eigenen Ländern, für die Möglichkeit überhaupt ihre Kunst irgendwo hinzubringen oder sich selber irgendwo hinzubringen.
Sagt Festivalleiterin Almut Wagner, Chefdramaturgin am Münchner Residenztheater.
Die Grenzen werden höher gezogen. Der Pass ist die wirkliche Währung, nach der gerade entschieden wird, wer überhaupt wohin fahren kann.
Insofern war die Premiere von Das gelobte Land auch ein programmatischer Festivalauftakt und ein gelungener. Nicht zuletzt dank eines starken Ensembles um Isabel Antonia Höckel, die für Achens aussichtslosen Kampf um ein Bleiberecht einen unverkitschten Ton findet.
15 Jahre hat es gedauert, Fuß zu fassen. Nur um alles wieder zu verlieren.
Als deutscher Zuschauer hat man bei diesem Well-Made-Play nicht den Eindruck, ein Stück aus einer völlig unbekannten Theaterkultur zu erleben, wohl aber das Gefühl, einen tiefen Einblick ins Innenleben einer Ausgegrenzten zu gewinnen. Menschen wie Achen gibt es viele auf diesem Planeten. Asimwe Deborah Kave weckt ganz klassisch Empathie. Hat sie doch eine Figur geschaffen, deren verstörende Gefühlslage man in der Tat nachvollziehen kann, ohne selbst derartiges erlebt haben zu müssen.
Christoph Leibold über Das gelobte Land, eine Uraufführung von Asimwe Deborah Kave beim Festival Weltbühne in München. Am Wochenende hat die UNESCO zum 20. Mal den Welterbetag ausgerufen. Mehr als 50 Natur- und Kulturstätten gibt es in Deutschland, weltweit sind es über 1000. Vom Aachener Dom bis hin zur Freiheitsstatue in New York. Die Nichtregierungsorganisation World Heritage Watch, die sich als kritischer Begleiter der UNESCO versteht, hat nun ebenfalls ihren Bericht zum Zustand der Welterbestätten vorgelegt. Und den Vorsitzenden Stefan Dömker habe ich zunächst gefragt, warum diese in seinen Augen aktuell so bedroht sind.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Natürlich die Klimakatastrophe, die sich abzeichnet, führt jedes Jahr zu stärkeren Schäden an den Welterbestätten. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass sich das auch weiter verschärft. Denn es ist ja nicht abzusehen, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels abschwächen werden. Dann haben wir international, man kann schon fast sagen, eine koordinierte Attacke auf das System des Multilateralismus. Das heißt, dass das gesamte Werk von Verträgen, die nach dem Zweiten Weltkrieg international abgeschlossen worden sind, auch im Naturschutz natürlich und auch im Denkmalschutz, im Kulturgutschutz, dass dieses System von bestimmten Mitgliedstaaten unterminiert wird. Und das schwächt natürlich erstmal die Beschlüsse, die gefasst werden, und zweitens auch die Glaubwürdigkeit und den Willen der Mitgliedstaaten, sich dann an die Beschlüsse zu halten.
Welche Staaten meinen Sie, da hängt das unter anderem mit dem Regierungswechsel in den USA zusammen? Donald Trump, der hat ja auch bei den Weltkulturerbestätten sehr viele Mitarbeiter entlassen. Ist der Regierungswechsel in den USA eine große Gefahr am Ende für die Welterbestätten?
Für die amerikanischen vermutlich. Das bleibt aber zunächst mal abzuwarten. Also die Einschnitte sind schon gravierend. Aber das ist ja jetzt erst seit kurzem. Und die Auswirkungen, die sehen wir noch nicht. Die werden wir in den Nationalparks wahrscheinlich im Sommer sehen. Aber die USA sind ja immer Mitglied der Welterbekonvention geblieben, auch als sie aus der UNESCO selbst ausgetreten sind. Die Gefahr für die UNESCO geht eigentlich von Staaten aus wie Russland, Ägypten, Äthiopien, auch China und deren Verbündete, die dann eine Mehrheit dann auch haben in den Gremien. Der Westen muss sich das auch sozusagen anheften, dass sie zu wenig Anstrengungen unternehmen. Deutschland ist praktisch passiv in der Welterbekonvention. Die westlichen Staaten, Norwegen, Schweiz, die traditionell sagen, die Fahne des Welterbes hochhalten, sind so frustriert, dass sie kaum noch agieren. Diese Staaten sozusagen, die unterminieren das ganze System.
Aber was ist in Ihren Augen der Auslöser? Was ist der Grund, warum wehren sich diese von Ihnen genannten Staaten so dagegen, sich um ihre oder international um Welterbestätten zu kümmern?
Ja, das ist Geopolitik. Es geht darum, dieses ganze westliche System wo ja alle Staaten auch gleichberechtigt sind, dieses System zu schwächen und durch das, was sie multipolares System nennen, zu ersetzen, also ihre eigene Macht auszubauen und dann letzten Endes ein System zu schaffen, in dem die drei oder vier großen Machtblöcke dann um Macht und Einfluss miteinander ringen, also USA, Russland, China, Indien, vielleicht noch Europa, wenn es sich darauf besinnt, sich entsprechend aufzustellen.
Das heißt, Politik machen auch mit Welterbestätten hat in Ihren Augen stark zugenommen in den letzten Jahren oder jetzt aktuell vor allen Dingen?
Ja, also das ist leider so. Das ganze System ist schwach. Die UNESCO hat ja keine Macht, ihre Beschlüsse irgendwo durchzusetzen. Und dann haben wir letztes Jahr zum Beispiel herausgefunden, dass von den 1233 Welterbestätten 439 sind, über die sich seit 10 Jahren auf der UNESCO-Website keine Einträge mehr finden. Das heißt, die haben keine offiziellen Berichte über den Erhaltungszustand dieser Stätten. Denen fehlen massiv die Kapazitäten, um die Stätten, die sie in die Liste eingetragen haben, überhaupt zu beobachten und zu gucken, wie die sich entwickeln.
Das heißt, unter Umständen sind die Welterbestätten mehr oder weniger schon gar nicht mehr vorhanden, wenn es ganz schlecht läuft und keiner kriegt es mit?
Ja, kann passieren.
Welche Stätten in welchen Ländern sind in Ihren Augen aktuell am stärksten bedroht?
Also jetzt ganz aktuell bedauerlicherweise das St. Katharinenkloster auf dem Sinai, am Berg Moses, wo jetzt der ägyptische Staat auf dieses Kloster und seine Ländereien zugreifen will. Offenbar hat das nur den Zweck, dann den Tourismus massiv auszubauen. Da hat Ägypten das Ziel, da ein riesiges Touristenzentrum draus zu machen. Das ist natürlich mit einem Kloster, das auch nach UNESCO-Einschätzung aufgrund seiner Entlegenheit und seiner Stille diese außergewöhnliche Position hat und ins Welterbe eingetragen worden ist. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun.
Sagt Stefan Dömke von World Heritage Watch. Gestern wurde in Polen ein neuer Präsident gewählt und damit beginnen die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler.
Ja, das Wahlergebnis war bekanntermaßen sehr knapp. Karol Nawrocki, der Kandidat der nationalistischen PiS-Partei, bekam etwas mehr als die Hälfte, nämlich 50,89% der Stimmen. Die deutsch-polnische Sängerin Balbina, die seit 1986 in Berlin lebt, sagte in Deutschlandfunk Kultur, das Land sei tief gespalten, nicht nur in Menschen in der Stadt und auf dem Land, sondern auch in Junge und Alte.
Es zeigt sich, dass wirklich sehr junge Wähler hauptsächlich die rechtspopulistische Alternative gewählt haben. Und dementsprechend ist das so ähnlich wie hier bei uns in Deutschland, wo wir uns fragen, warum geben der AfD so viele Jüngere ihre Stimme? Sehr viele Analysten erklären das natürlich mit den sozialen Medien hauptsächlich und mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne für hochkomplexe Sachverhalte, für die sehr, sehr einfache Lösungen gefunden werden, die die Leute einfach in den Impuls treiben, diese Parteien zu wählen, die nicht wirklich daran interessiert sind, ein demokratisches und solidarisches Miteinander aufzubauen.
Die deutsch-polnische Sängerin Balbina zum knappen Ausgang der polnischen Präsidentschaftswahl gestern und dem Wahlverhalten junger Menschen. Von Warschau nach Berlin, wo Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson die geplanten und vielfach kritisierten Einsparungen in der Berliner Kultur heute als Herausforderung bezeichnet hat, aber auch als Chance zur, Zitat, langfristigen Konsolidierung und auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik. Wedel-Wilson sagte, sie wolle den Prozess im Dialog mit der Kulturszene gestalten. Aber es klingt doch auch ein bisschen, als könne die sich nun immerhin auf die Kürzungen sicher verlassen. Sarah Wedel-Wilson war Anfang Mai auf den wegen des Streits um die Kürzungen zurückgetretenen Joe Cialo gefolgt. Gestritten wird in Berlin nicht nur um den Kulturetat, sondern auch seit langem schon über den Kulturort Alte Münze in Mitte. Das Land Berlin vermietet große Teile nun weiterhin für mindestens 20 Jahre an die Spreewerkstätten, die dort einen Club betreiben und Räume für Kulturveranstaltungen vermieten. Die Vertragsverlängerung, die spart offenbar auch Geld ein, weil sich die Spreewerkstätten nun finanziell an der notwendigen Sanierung beteiligen sollen. Vertreter der freien Szene sprachen mit Blick auf die kommerzielle Vermietung von einer Katastrophe. Zwischenzeitlich war geplant worden, in dem Gebäude ein House of Jazz zu gründen. Und noch ein Preis, nämlich den des 21. Festival Körperstudio Junge Regie, den bekam gestern für die Inszenierung Im Grünen die 25-jährige Regisseurin Fides Rosa Wallis. Sie studiert szenische Künste an der Uni in Hildesheim.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler, vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend und dort gibt es Reaktionen auf die Präsidentenwahl in Polen unter anderem und auch Gespräche über die Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew, die zu Ende gegangen sind. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.